Mein neues Buch, Heute höre ich auf zu zweifeln, ist endlich raus veröffentlicht und du kannst es überall kaufen.
Der Preis für dein neues Leben ist dein altes, was nicht bedeutet, dass du deinen Partner, deinen Job alles über Bord schmeißen musst, sondern zunächst einmal einen Schritt zurückzutreten und das eigene Leben mal als eine Berichterstattung von einem neutralen Reporter zu beschreiben.
Hey, wie schön, dass du wieder hier am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Mein Name ist Sarah Desai und ich bin hier heute nicht alleine, sondern ich habe einen ganz großartigen Gast, meinen geschätzten Kollegen und Freund Maxim Mankewitsch. Und wir sprechen darüber, wie wir unseren Seelenauftrag leben können, also quasi das Universum auf unsere Seite holen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude bei dem Interview. Ich habe, wie angekündigt, heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon die ganze Woche gefreut habe. Ein Freund, ein geschätzter Kollege, Maxim Mankewitsch. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Lieber Sarah, ein Geschenk, jedes Mal dir vom Neuen zu begegnen. Vielen Dank.
Maxim, was ich an deiner Arbeit so sehr schätze, ist deine Tiefe. Und wenn ich das so sagen darf, mag man das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so erwarten, weil du verzichtest auf jeglichen Shishi im positivsten Sinne. Und wenn man sich auch nur kurz mit dir unterhält oder in den Genuss kommt, Zeit mit dir zu verbringen und natürlich auch, wenn man mit dir arbeitet, dann merkt man sofort, okay, da ist eine wahnsinnige Tiefe und diese Tiefe spiegelt auch dein Buch wider. Es trägt den Namen Soul Master und ich würde sagen, du schreibst über die Seele aus deiner Seele. Kann man das so sagen?
Hey, wow, was für ein wunderschönes Kompliment. Also es kam einiges schon zu dem Buch, aber so etwas Schönes habe ich noch nicht gehört. Das ist tatsächlich nach über 20 Jahren des Schreibens mit dem Wunsch entstanden, nicht nur den Verstand, die Köpfe der Menschen zu erreichen, sondern vor allem die Herzen, weil ich habe lange Zeit mir die Frage gestellt, wenn du schon ein Buch schreibst und es gab 6, 7 Angebote in den letzten 10 Jahren von Verlagen. Und ich habe gespürt, nein, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, es ist nur nicht das richtige Buch. Und wenn es kommen soll, dann soll es den Menschen auch das geben, was ich mir gewünscht hätte, mit 18, 20, 25 zu lesen, nämlich ein Sammelsurium von unterschiedlichen Lebensbereichen, eine Art Buffet, dass jeder, egal wo er gerade in dem steht, rausgeht nach diesen 240 Seiten und sagt, hey, wow, so etwas habe ich noch nie erlebt oder noch nie gesehen. Und das war der persönliche Anspruch, über 3.500 Bücher, über 700 Seminare weltweit, die ich besucht habe, durch die Maxim-Brille zugegeben, heruntergebrochen auf die Essenz zu den unterschiedlichsten Lebensbereichen von Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität, damit der Mensch wirklich seine Meisterschaft erreicht, wie ein Frida Kahlo, wie ein Nikola Tesla oder ein Albert Einstein.
Und dabei ist es eben doch so tief. Und das, finde ich, ist eine Kunst und spiegelt eben auch dich wieder als Person. Ja, du hast einen wahnsinnigen Wissensschatz und du beschäftigst dich mit den Themen, die uns alle beschäftigen, aber eben dann doch auf einer tieferen Ebene. Und ich würde gerne einfach hier mal eröffnen mit einem Satz oder einem Statement, das ich auch am Anfang deines Buches gelesen habe. Ich lade dich ein, dir eine wesentliche Frage zu stellen. Bin ich ein Mensch, der Erfahrungen macht? Oder bin ich eher eine göttliche Seele, die menschliche Erfahrungen macht? Deine Antwort auf diese Frage entscheidet über dein Glück oder Unglück, über deine Zufriedenheit oder Zerrissenheit, über dein Leben in Harmonie oder im permanenten Kampf. Das ist eine Ansage. Und da würde ich direkt einsteigen, ja, wenn wir über Seele sprechen, dann müssen wir über die Wiedergeburt sprechen. Dann müssen wir über Reinkarnation sprechen, was mich total abholt, weil ich in meinen Ausbildungen ganz viel mit Past Lives und also vergangenen Leben gearbeitet habe und am Anfang gedacht habe, als ich da vor 15 Jahren aufgetaucht habe, wovon reden die Leute überhaupt hier? Was ist hier los? So. Und mit der Zeit wurde das immer natürlicher für mich. Und wenn wir mal betrachten, den Buddhismus, den Hinduismus, ja, ist Reinkarnation etwas ganz Natürliches. Und deswegen würde ich auch gern in diesem Interview darüber sprechen, weil auch da ist es ein Thema, an das du dich da jetzt rangewagt hast, was für viele bestimmt noch nicht so zugänglich ist, aber was wir alle in uns spüren und was eigentlich auch der zentrale Punkt deines Buches ist, wenn wir über Seelen sprechen. Wie war deine Begegnung mit dem Thema Wiedergeburt, mit dem Thema Seele? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
Also Albert Einstein sagte ja mal, das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Und jeder Mensch, der schon so eine Art Déjà-vu hatte, jeder Mensch, der schon mal das Gefühl hat, hey, da denke ich gerade an einen und dann kommt seine Nachricht oder ein Telefonanruf oder SMS, WhatsApp rein. Oder du kommst in einen Raum rein und du spürst irgendwie die Energie, dort ist angespannt, obwohl kein einziger Mensch gerade spricht. Das ist ja alles, was wir zwischen den Zeilen bewusst wahrnehmen können. Wie einer unserer ganz großen Management-Urväter Peter Drucker schon sagte, das Wichtigste in einem Gespräch ist, das zu hören, was nicht gesagt wurde. Und ich glaube tatsächlich, egal ob ein Mensch gerade Erfolg hat oder weniger Erfolg hat, früher oder später werden wir uns alle mit Thema Seele beschäftigen müssen. Und spätestens dann, wenn wir kurz davor sind, ins Jenseits überzugehen. Das heißt, nicht umsonst auf dem Schlachtfeld gibt es keinen Ungläubigen. Also im Schützengräben gibt es keinen Ungläubigen. Ja, wenn da Kugeln tagtäglich um dich herum fliegen, dann glaubt jeder Soldat plötzlich an etwas in der Hoffnung, dass es etwas da geben könnte. Oder diese Wette von Blaise Pascal, der dann sagte, wenn es keinen Gott gibt und ich an ihn glaube, dann kann ich nichts verlieren. Wenn es aber einen Gott gibt und ich aber nicht an ihn glaube, dann kann ich sehr, sehr viel verlieren. Dann sagte er, in diesem Zusammenhang habe ich mich entschieden, an Gott zu glauben. Also es gibt wahnsinnig viele Dinge, die ich in meinem Leben erfahren habe, die wahrscheinlich den Podcast hier deutlich sprengen würden. Allerdings, um mal so ein Bewusstsein dafür zu geben, hey, wie funktioniert denn Seelenwanderung, Inkarnation, warum kommen wir Menschen hierher, würde ich vielleicht mit einer kleinen Geschichte starten, die mir damals tatsächlich widerfahren ist. Ich war ein Student und ich habe BWL studiert, Sarah. Also Inkarnation und Spiritualität auf der einen Seite und auf der anderen Seite Finanzmanagement und Business und sowas. Da sind zwei Paar Schuhe, die du das nächste Mal denkst, die müssen nicht in der gleichen Jacke sein, die beiden Taschen. Und worauf ich hinaus möchte ist, ich bin der Meinung, früher oder später wird jeder Mensch geführt. Und wenn wir nicht auf unserer Seelenreise sind, dann interveniert auch unsere Seele immer wieder. Und das führt manchmal dazu, dass wir einen Job verlieren, den wir eigentlich fest entschlossen hatten, dass wir eine Partnerschaft verlieren und vorher dachten, hey, das ist der Mensch meines Lebens. Und erst später, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden, realisieren wir die versteckte Botschaft dahinter, weil du die einzelnen Punkte, wie Steve Jobs in seiner berühmten Rede erzählt hat, du kannst die einzelnen Punkte des Lebens erst im Nachhinein verbinden, nicht vorher. Wenn aber etwas gerade in dem Moment geschieht, was uns nicht passt, dann ist der Verstand sehr, sehr stark in der Bewertung und in der Verurteilung. Steckt schon das Wörtchen teilen drin. Alles, was geteilt wird, ist nicht ganz. Alles, was nicht ganz ist, sehnt sich ein Leben lang nach der Vollkommenheit, nach dem Absoluten, dem Vollkommenen, dem Perfekten, dieser Absolution. Und solange wir nur auf dieser Kopfebene, auf dieser Verstandesebene sind, die Frage, die du vorhin vorgelesen hast im Buch, ja, bin ich ein Mensch, der hier Erfahrung macht oder bin ich eine spirituelle Seele, die die menschlichen Erfahrungen macht? Das verändert die ganze Perspektive. Und wenn ich mir jetzt für einen kurzen Moment mal jetzt zum Beispiel, jemand ist gerade in einer stressigen Situation und er sagt, hey, beruflich gerade ist etwas passiert, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, in der Partnerschaft gibt's gerade Knirschen und Beißen und Kratzen, dann ist die Frage, wenn ich jetzt das aus der Kopfebene löse, hey, wie komme ich aus der Nummer raus, was könnte eine Lösung sein oder wie kann ich den Raum verlassen? Also schon wie die östlichen Prinzipien sagen, Gier, wir wollen etwas unbedingt haben oder das Gegenteil davon, Ablehnung, Hass, wir wollen etwas loslassen, komm mir nicht zu nah. Und das ist immer eine Form vom Ego-Verstand, was permanent bewertet. Wir sind Bewertungsmaschine. Und der Tod des Egos ist aber die Nähe. Und die Frage ist, wie schaffe ich die Nähe herzustellen? Und das Ganze lautet mit der Frage, was ist die mögliche Verbindung, die ich jetzt gerade übersehe? Welche Stoppschilder habe ich möglicherweise in meinem Leben überfahren? und habe sie bewusst nicht als solche wahrgenommen, obwohl sie die ganze Zeit schon angezeigt worden sind. Und wenn ich aus meinem Problem für einen kurzen Moment gerade rausgehe, egal ob beruflich, gesundheitlich, finanziell, beruflich, in der Partnerschaft, und mir die Frage stelle, hey, mal angenommen, es gibt so etwas wie einen Seelenplan. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, jeder Mensch sucht sich seinen Namen aus, seine Geburt, Uhrzeit sogar, damit die Planeten in der perfekten Konstellation stehen, ja. Also Astrologie wurde bis zum 15. Jahrhundert an den besten Universitäten Europas gelernt. Heutzutage sagen viele Esoterik-Schwachsinn in der Zeitschrift. Ich weiß nicht, aber ich habe dir auch erzählt, kurz vor diesem Gespräch, ich habe Börsenastrologie vor unserem Podcast genauestens mir angeschaut und weiß zum Beispiel, der größte Investmentbanker aller Zeiten, das ist JP Morgan, die größte Investmentbank, er zum Beispiel hat damals schon gesagt, Millionäre halten nichts von Astrologie, Milliardäre schon. Also um zurückzukommen auf den Punkt, wenn ein Mensch gerade jetzt in diesen Podcast reinhört und sagt, hey, ich habe gerade das Problem in dem Thema, in dem Lebensbereich oder da geht's mir gerade nicht gut, und mir jetzt für einen kurzen Moment die Erlaubnis gebe, jetzt mal in die Seelenmetaperspektive zu gehen und mir die Frage stelle, das, was ich jetzt gerade erlebe, was könnte jetzt die versteckte Botschaft dahinter sein? Was ist die Tugend, die ich jetzt möglicherweise dadurch lerne? Ich gebe jetzt wieder ein Beispiel aus der Börse. Wenn ich mal eine Aktie gekauft habe, die nicht das getan habe, was ich vorher mit meinem Verstand analysiert hatte, dann habe ich mir die Frage gestellt, hey, was könnte denn der tiefere Grund sein, dass diese Aktie gerade abhaut, 20% nach unten, und ich das nicht vorher gesehen habe? Und wenn ich aus der Seelenebene betrachte, dann weiß ich, okay, die mögliche Nachricht ist Demut. Also wieder mal in die Tiefe zu kommen, wieder mal runterzufahren, loszulassen, weniger zu wollen. So, ich habe das Learning verstanden auf der Seelenebene und innerhalb der nächsten 3, 4, 5 Tage entwickelte sich die Aktie, nachdem sie vorher schon monatelang abgehauen ist, zack, quasi auf dem gleichen Niveau, wo ich denke, okay, Leute, wenn ihr es wollt, dann verstehe ich die Botschaften leichter und schneller. Also worauf ich hinaus möchte ist, wenn wir auf der Seelenperspektive die Welt betrachten, egal was ich jetzt gerade erlebe, egal wo ich herkomme und was bis jetzt geschehen ist, dann hört dieses Opferitis Humana auf. Ich bin nicht mehr, oh Gott, furchtbar, oh, dieser strafende Gott, sondern ich habe Einfluss auf meine aktuelle Wahrnehmung, Perspektive im Leben, was ist, und habe immer die Wahl, mich zwischen diesen beiden Polen zu entscheiden, Angst oder Liebe. Die meisten Menschen wählen die Angst und das mündet in Kontrolle, Egoverstand, Macht, Einfluss, Manipulation. Oder aber im gleichen Moment könnte ich auch, genauso sind die Lehren von Jesus schon von damals halt auch, die andere Wange hin und erlaube dir für einen kurzen Moment der Liebe zu begegnen.
Das heißt, wenn ich mich mit meiner Seele verbinde, dann komme ich raus aus diesem Opferbewusstsein rein in mein Schöpferbewusstsein. Hast du denn einen Tipp, wie wir lernen, erstmal überhaupt mit unserer Seele in Verbindung zu kommen? Denn ich bin auch genauso wie du der Überzeugung, unsere Seele sucht sich ja aus, wo sie als nächstes reingeboren werden möchte, inkarnieren möchte. Du hast es so schön in deinem Buch als Einkaufsliste beschrieben. Ja, die macht einfach so, zieht eine Bilanz und sagt, okay, welche Erfahrungen möchte ich noch machen? Welche Themen möchte ich heilen? Welches Karma möchte ich bereinigen? Und sucht sich dadurch dann eben auch das neue Leben aus, in dem sie inkarniert. Jetzt haben aber viele von uns gar nicht diese Anbindung, und sicherlich ist dir das auch passiert, mir auf jeden Fall. Ich war nicht immer in Umfeldern von Menschen, die mit denen ich darüber reden konnte. Die haben da überhaupt irgendwie gar keinen Bezug zu gehabt. Und es war für mich einfach schwierig, so Zugänge zu finden, für mich einfach, ja, in diese Hellfühligkeit zu kommen, Hellsichtigkeit zu kommen oder überhaupt mit dieser Lebensauffassung, mit diesem Prinzip von, okay, es gibt die Seele und die ist jetzt in diesem menschlichen Körper für eine bestimmte Zeit und das ist alles ein höherer Plan sozusagen. Und wenn ich mich damit verbinde, auf meine Intuition vertraue, möchte ich gleich auch nochmal mit dir drüber sprechen, dann kann ich in meine Schöpferkraft kommen. Aber das war ja nicht am Anfang bei mir auf jeden Fall nicht so. Also ich bin nicht als hellfühliger Mensch auf die Welt gekommen, ja. Aber als ich mich angefangen habe, dann damit zu beschäftigen, waren da ganz viele Layer, nenne ich es jetzt mal, drüber. Ja, wir werden ja auch groß im Energiefeld von anderen Menschen. Gerade die Menschen, die uns auch sehr lieben, wie unsere Eltern, machen sich aber vielleicht oft Sorgen, sind mit ihren eigenen Belief Systems, also Glaubenssystemen, groß geworden, übertragen das an uns, weil wir ja im Energiefeld der Ängste unserer Eltern groß werden. Also es ist ja ganz, 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 ganz viel. So, und da steht jetzt eine Podcast-Hörerin, ein Podcast-Hörer, der jetzt diese Folge hört und sagt, okay, aber schön, Maxim und Sarah, aber wo fange ich jetzt mal an?
Mhm, super schön. Also ich glaube, der allererste Schritt, um all das zu bekommen, was du im Leben möchtest, besteht zunächst einmal darin, all das loszulassen, was du nicht möchtest oder was du nicht bist. Und das fällt uns Menschen wahnsinnig schwer, weil viele sagen sich, ein neuer Job, das wäre super, aber den alten loslassen, davon war nie die Rede. Und die Navy Seals, die haben ja diesen Satz, alle wollen in den Himmel, aber keiner will sterben. Ja. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Viele Menschen wollen ein 5-Sterne-Restaurant essen, und 5-Sterne-Hotel übernachten, aber nur 2-3 Sterne bezahlen. Und so ist das Leben nicht gedacht. Und das heißt, der Preis für dein neues Leben ist dein altes. Was nicht bedeutet, dass du deinen Partner, deinen Job alles über Bord schmeißen musst, auch wenn einige Menschen sich wahrscheinlich das wünschen würden, wenn diese das gerade hören, sondern zunächst einmal einen Schritt zurückzutreten und das eigene Leben mal als eine Berichterstattung von einem neutralen Reporter zu beschreiben. Also die Sarah Desai ist gerade in diesem Lebensalter, sie hat gerade diese Herausforderung, sie ist gerade an dieser Stelle, macht sich viele Gedanken und viele Fragen. Und was könnte das für sie, wenn es so etwas wie ein Universum, ein Gott, eine zusammen allumfassende Energie, eine Quelle gibt, was könnte das Aktuelle für sie jetzt in diesem Leben bedeuten? Und dann schreibst du so neutral, wie es geht, einen neutralen, nicht, ach Gott, damals war es so furchtbar, sondern einen neutralen Bericht über das eigene Leben, plus vielleicht die letzten 5 oder 10 Jahre oder seit der Geburt, je nachdem, welche Themen in der Kindheit anstanden. Und dann lese ich diese Geschichte und merke, hey, wow, okay, krass, das ist jetzt ein Mensch und jetzt habe ich überhaupt die Möglichkeit, unreflektiert ein wenig auf das Leben zu schauen und mir die Frage zu stellen als Verbündeter, was könnte demjenigen überhaupt gerade helfen? Wo könnte er die Geschwindigkeit rausnehmen? Wir leben ja in einer Zeit von Zuvilisation, wo sehr viele Menschen größer, schneller, weiter, gehst in den Supermarkt rein und hast da 48 Shampoo-Sorten vor dir. Das erschlägt dich. Und das heißt, der erste Schritt ist mal runter vom Gaspedal, rauf auf die Bremse und einfach mal sanft schauen, hey, was möchte ich denn? Weil das Problem mit dem Ratioverstand ist, der ist sehr, sehr laut. Das ist ein Trompetenkonzert. Und die Seele, das ist für mich so eine sanfte Fehde. Das ist ganz, ganz weich. Das ist manchmal die sanfte Musik in einem genialen Film, den wir sehen im Kino oder im Film, die dich aber zum Weinen bringt. Das ist diese sanfte Note, dieses Leichte. Und damit wir aber diese sanfte Energie, diese sanfte Eingebung, die Gehirnforscher sprechen sogar von Gammawellen, die Hellsichtigen von Hellwissen, du weißt plötzlich etwas, du hast so einen genialen Impuls. Die Genies sprechen von ihren Eingebungen, ja, aber die meinen alle das Gleiche. Das sind die sogenannten Gammawellen über unserem rechten Ohr. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge zu dir kommen, und das sind meistens die wunderschönsten Dinge, die du jemals in deinem Leben erschaffen hast, egal ob beruflich oder privat, die schönsten Dinge, die du in deiner Beziehung plötzlich die Eingebung hattest, hey, mach doch mal für dein Schatzlein das oder probier doch mal das aus oder buch doch mal den Urlaub oder geht mal dahin. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge in deinem Leben geschehen werden, ist so viel größer, wenn du überhaupt A, einen Schritt zurück auf die Bremse, einen Schritt zurück, dein Leben als ein neutraler Beobachter, am besten so eine Art virtuelle Glühbirne reinpacken, vor dir anschauen und mal für einen kurzen Augenblick als deine Seele auf dein aktuelles Leben zu schauen und sagen, hey, wo steht sie gerade? Wo steht er gerade? Was erlebt sie gerade? Was darf heilen? Was darf noch mehr werden? Wovon darf sie definitiv loslassen? Welche Kleider, mental gesprochen, passen schon längst nicht mehr? Ja, aber auch physisch. Ich gehe immer wieder durch mein Haus und gucke mir jeden Monat bestimmte Dinge an, die schon längst nicht mehr passen und sage, ich finde so viele Kleinigkeiten, Kleidungsstücke von ganz kleinen Spalt am Teller, wo ich spüre, die Schwingung möchte ich nicht in meinem Leben haben. Und das heißt konkret immer wieder loslassen, loslassen, loslassen. Das ist das, was uns sehr schwer fällt. Aber gleichzeitig nochmals, der Preis für dein neues Leben ist dein altes. Und wir wollen das eine, sind aber oft nicht bereit, den Preis zu zahlen. Und alles in diesem Leben hat einen Preis. Auch ein Weltstar wie Beyoncé oder Shakira oder andere große Künstler und Musiker, ja, die stehen in der Presse, haben ein erfolgreiches, finanziell freies Leben, aber der Preis ist, egal was bei dir Negatives im Leben ist, es steht sofort in der Presse am nächsten Tag. Aber das Spiel hast du auch mitbezahlt. Es ist der Preis, den du zahlen musst.
Und du hast es eben auch schon gesagt, na, wir sind, also diese Eingebungen, die kommen, ja, egal ob das jetzt was ganz, ich nenne es jetzt mal Praktisches ist, ja, oder ob es wirklich was, eine Berührung ist, eine Berührung der Seele, eine innerliche Berührung, ein Gefühl, dass dir auf einmal die Tränen kommen, weil du berührt bist, ja, oder ob es wirklich etwas ist, wo du eine tolle Idee hast. Das kommt, und da lade ich auch alle, die jetzt zuhören, mal einzureflektieren, sowas kommt nicht unter Druck. Da sitzt du nicht und sagst, boah, ich mache jetzt hier ein Strategie-Meeting oder es muss jetzt klappen. Ja, das kommt, wenn wir offen sind, wenn wir überhaupt in diesem Modus von Empfangen sind. Und bitte mich nicht falsch verstehen, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, okay, wenn du was möchtest, dann musst du nicht dafür arbeiten. Hell no. Ja, da kommen wir hinterher auch nochmal drauf. Das hast du ja auch in deinem Buch beschrieben. Aber es ist eben dieser Zustand von Empfangen. Das ist jetzt nicht so eine Träumerei, ach Mensch, ich muss nichts machen. Das ist was ganz anderes. Diesen Zustand von offen sein. Offen auch im Sinne von nicht immer gleich eine vorgefertigte Meinung haben. Nicht alles durch die Filter, die wir uns in den letzten 30, 40 Jahren zugelegt haben, einfärben. Was wir eben ja machen, so ist der menschliche Geist ausgelegt. Das heißt, da sich auch ein Stück weit entkonditionieren letztendlich, um diese Offenheit zu bekommen. Und wir sind meistens eben nicht in diesem Modus, weil wir auch das uns abgewöhnt haben, weil wir das Gefühl haben, nee, wir müssen ja ständig sein, machen, vergleichen. Ja, unser Geist ist auch so. Unser Geist vergleicht, analysiert, identifiziert. Also wie selten sind wir in dem Modus, wo einfach was passieren kann, wo wir offen sind. Aber auch da, das letztens erst noch gelesen, die Menschen, die wirklich auch Herausragendes, egal in welcher Form, ne, herausragend muss ja nicht Erfolg im monetären Sinne sein. Das kann ja auch was Humanitäres sein. Egal, was kann eine Idee sein. Ja, alle sagen, das kam mir jetzt nicht, weil ich die ganze Zeit wie eine Ameise aktiv war oder mich abgelenkt habe und guckt habe, ah, wie macht's der links, wie macht's der rechts, sondern weil ich einfach empfangen habe. Und wir haben das ein bisschen verlernt. Und klar, ne, ich komme ja auch aus dem Bereich Meditation, ne, klar ist auch erstmal den Geist zur Ruhe zu bringen, aber ich habe immer das Gefühl, da ist noch eine andere Qualität auch mit dabei, die gar nicht, und das hast du auch beschrieben, wir können Spirituelles, nennen wir es jetzt mal, Spiritualität ist ja ein Riesenbegriff, wir können das nicht erlernen. Das ist kein Handwerk. Ne? Wir können lernen, unsere Meditationspraxis weiter zu entwickeln und geduldiger zu werden oder unseren Geist besser zu verstehen und uns besser zu verstehen. Aber diese Spiritualität im Sinne von Erleuchtung ist eigentlich unser Normalzustand. Das ist so, als würden wir aufwachen. Ja, also es ist so, wir sind die ganze Zeit eigentlich am Schlafen und alles ist so überdeckt mit, das meinte ich eben, mit Filtern, mit allem möglichen Krams, und darunter sind irgendwie wir, unser natürlicher Zustand. Und manchmal hat man das ja am Tag. Ja, manchmal hast du ja so einen Moment, boah, da bist du ganz präsent. Da bist du ganz da, da fühlst du was, das, was du eben auch besprochen hast. Und das ist jetzt letztendlich ja Erleuchtung. Es ist ja nicht was machen, mehr machen, besser werden, sondern eigentlich weniger. Und hast du da einen, ja, einfach auch einen Ratschlag, auch vielleicht aus deiner eigenen Praxis? Hm. Jetzt habe ich ganz schöne, tolle Worte benutzt, aber ich habe immer noch niemandem gesagt, wie er da hinkommt. Also was ist denn so deine Praxis?
Super gut. Also der Weg zum Unterbewusstsein, und in unserem Unterbewusstsein ist unser Genius gespeichert. Dort sind alle Erfahrungen, alles, was wir jemals erfahren, erlebt haben, jeden Menschen, jedes Gesicht, das wir mal gesehen haben, jeden Song, den wir mal gehört haben, jeden Duft, jedes Gericht. Es ist ja alles irgendwo abgespeichert. Das ist unser Unterbewusstsein, ist unser gewaltig großes inneres Archiv, in dem wir alles, was wir jemals erlebt haben, bereits abgespeichert wurde. Unser Unterbewusstsein erinnert sich auch an unsere Vorleben. Das ist, wenn manch einer zum Beispiel in diesem Leben das Gefühl hat, dass ihm bestimmte Dinge leichter fallen, dann hat es sehr, sehr häufig damit zu tun, weil das Unterbewusstsein sagt sich, ja, pff, ist doch gar kein Problem und du weißt gar nicht warum, es hat dir keiner beigebracht und es ist einfach ein Teil deiner unbewussten Erfahrungen. So. Und damit wir allerdings unser Unterbewusstsein anzapfen können, der Weg zum Unterbewusstsein, der führt immer über das Bewusstsein, das heißt über die fünf Sinne. Und es gibt diesen Satz, alles Große geht durch die Stille. Und das mit dem Unterbewusstsein ist vergleichbar wie mit einem Fischer, der auf einer gewaltigen Eisplatte rausgeht, zum Richtung Meer. Und dort haut er mitten im Winter dann ein kleines Löchlein in diesen ins Eis und dann packt er seine Angel rein und möchte quasi Fische fangen. Und metaphorisch gesprochen ist dieses Meer oder dieser See, der zugefroren ist, in all seiner Tiefe, das ist das Unterbewusstsein, wo alles abgelegt ist. Das Problem ist, wir können nicht so leicht darauf zugreifen. Und deswegen müssen wir ein kleines Löchlein reinmachen, manchmal ein bisschen größeres Löchlein, damit wir diese Inhalte überhaupt abrufen können. Das kennt jeder, der schon mal einen Menschen auf der Straße irgendwo gesehen hat. Und du wusstest genau, den Menschen kennst du, aber du weißt nicht, woher. Oder einen Menschen, einen Arbeitskollegen oder ähnliches, den du plötzlich ein paar Monate nicht gesehen hast. Und dann weißt du genau, ah, den kenne ich. Ich weiß auch, woher, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie der Name war. Und das heißt, unbewusst können wir uns sofort erinnern, wenn wir es gezeigt bekommen, aber aktiv können wir es nicht immer abrufen. Und das heißt, der erste Schritt, um überhaupt diese Genialität, diese Gammawellen in sein Leben zu rufen und gleichzeitig so einen inneren Frieden zu erlangen, also diesen ersten praktischen Schritt zu gehen, besteht zunächst einmal bewusst, die Stille zu suchen. Wie Henri David Thoreau sagte, ich ging in die Wälder, um all das auszurotten, was nicht lebend war, um nicht in der Stunde meines Todes zu erkennen, dass ich niemals gelebt habe.
Was ich mitnehme, ist aus deinen Worten gerade, Pausen sind auch Musik, ja, und dass wir einfach, dass ein Unterschied ist zwischen, okay, ich bin jetzt hier im Hier und Jetzt oder ich denke darüber nach. Also, dass wir Sachen mal unkommentiert lassen und nicht direkt ein Outcome haben müssen und nicht direkt vergleichen und sind wir jetzt gut genug dafür und eben inneren Kommentare, die uns ja in Form von Glaubenssätzen, von Konditionierungen, von dem, was wir um uns herum sehen, von den Ansprüchen, die an uns gestellt werden. Ja, wir balancieren ja oft wie auf so einem Drahtseil hin und her zwischen den Ansprüchen, die andere an uns stellen, den Ansprüchen, die wir an uns selbst stellen und das mal erstmal runterzufahren, in die Stille zu gehen. Ja, also Pausen sind auch Musik und das ist eine Klarheit. Und das hat, Spiritualität hat nichts mit Effizienz für mich zu tun, aber ganz viel mit Klarheit. Eine Klarheit. Und dann eben auch zu sehen, okay, was darf ich auch loslassen oder nee, was muss ich loslassen? Es wird ja bei uns immer gern gesagt, ja, was darf, muss, soll man nicht sagen, aber du hast es total auf den Punkt gebracht. Nee, alles hat seinen Preis. Und da eben auch zu sagen, hey, ich lasse das auch los, was mir nicht gut tut. Egal, auch wenn mir das jetzt 20 Jahre anders beigebracht wurde. Und das erfordert Mut. Also erstmal in diese Stille zu gehen, weil das ist auch etwas, von dem wir meinen, ja, ach Mensch, da muss jetzt total die tolle Eingebung kommen, ja, oder auch ich bin ein bisschen gestresst, ich gehe mal meditieren. Das ist das Gegenteil. Es ist anstrengend wahrscheinlich am Anfang, es ist schmerzhaft, auch Sachen anzugucken, ja, aber da ranzugehen, ja, und also diese Klarheit zu bekommen und dann eine Praxis, die ich selber auch viel anwende, ist eben die Konfrontation auch mit dem Tod, ja. Wir haben eben nicht in diesem Körper Unendlichkeit, ja, und das wissen wir alle und das ist etwas, ich glaube, es gibt nichts, auf das wir uns alle so einigen können als gesamte Menschheitsbevölkerung, als die Tatsache, dass irgendwann unser Geist, unsere Seele diesen Körper verlassen wird. Wie es dann weitergeht, da gibt es verschiedene Auffassungen drüber, aber da sind wir uns sicher und trotzdem denken wir nicht darüber nach, weil wir nicht wissen, wann das passieren wird. So, aber die Auseinandersetzung mit dem Tod, das ist eben dass meine Zeit begrenzt ist und dass ich mich fragen kann, hey, das, was ich jetzt die letzten 3 Wochen gemacht habe und wenn ich das so weitermache, ist das das Leben, was ich leben will? So, ist das, trägt das zu dem Menschen bei, der ich sein will oder das, was ich hinterlassen möchte? So, und wirklich sich diese Frage zu stellen und Dinge nicht immer weiter aufzuschieben. Und darüber hinaus geht es ja auch nicht nur darum, wie mein Leben hier gestaltet ist, also was für ein Mensch bin ich, wie wirke ich, sondern auch, umso mehr ich mich mit dem Tod und der Vergänglichkeit auseinandersetze, umso weniger hafte ich an. Da schließt sich wieder der Kreis mit der Anhaftung, ne? Geben, loslassen. Anhaftung verursacht Leid. Ja, dieses, okay, ich muss doch jetzt was sein und ich muss ja irgendwie was Weltliches. Ja? Da ist da wieder ganz viel Ego. Wenn wir uns mit dem Tod auseinandersetzen, üben wir uns, loszulassen, nicht anzuhaften.
Super schön gesagt, weil wenn du genau das, was du sagst, wenn du dein Glück von vergänglichen Dingen abhängig machst, dann wird das Glück früher oder später vergänglich sein. Und es geht ja nicht darum, etwas zu werden, sondern ein Niemand zu sein. Also sich bewusst aus diesem engen Korsett des Verstandes zu befreien und sich die Frage zu stellen, worum geht's gerade wirklich? Und derjenige, der beruflich liebt, was er tagtäglich tut, der muss sich auch nicht mit irgendetwas im Außen darstellen, nur um etwas dafür zu bekommen. Ja, also wenn du liebst, was du tust, musst du niemanden mehr beeindrucken mit dem, was du hast. Und das ist das, was viele Milliardäre alle verstanden haben. Egal, wen du da anschaust, von Buffett bis Zuckerberg, die laufen da in T-Shirts und oder Tony Robbins habe ich auch persönlich gesehen. Ja, da ist 0,0 dieses Ganze, sondern da sind Menschen, die das Ganze schon längst überschritten haben, während die nicht auf ihrer Seelenreise sind, natürlich versuchen, sich zusätzlich diese Liebe im Außen einzukaufen, um etwas darzustellen, aber nicht wirklich spüren, dass das Herz brennt. Und ich habe immer so eine Technik, die heißt U gleich U, bei unwichtigen Dingen unkreativ sein. Weil wenn mein Tag sensationell ist, ich liebe, was ich tagtäglich beruflich tue zum Beispiel, dann muss ich mich nicht mit das Highlight des Tages das Mittagessen sein in einem Italiener oder Asiaten, den ich bestelle, sondern es ist ein nettes Bonbon dazu. Aber wenn es das jetzt da nicht stattfindet, ja, ich lasse zum Beispiel oft Mahlzeiten ausfallen, wenn ich im kreativen Flow bin, dann bin ich noch mehr beseelt, weil ich eh auf meiner Seelenreise bin. Und die Frage ist, lebe ich aktuell, ist meine Arbeit etwas, wovon ich lebe oder etwas, wofür ich lebe? Arbeite ich für die Zeit oder arbeite ich für den inneren Kompass?
Dankeschön. Maxim, danke, dass du heute dabei warst. Und ich danke dir für alles, was du tust. Und ich habe die Zeit mit dir hier sehr genossen. Dankeschön.
Danke, dass du das Ganze möglich machst, Anna. Du bist wunderbar. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.